Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Fehning Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordsee-Fans. Kommt heute mit mir nach Wangerooge, auf die östlichste der 7 ostfriesischen Inseln. Wangerooge ist von Halesiel aus mit der Fähre oder auch mit dem Flieger zu erreichen. Dort auf der Insel ist Peter Kuchenbuchhanken zu Hause und er betreibt die Seite Wangerooge aktuell. Da erfährt man, was gerade los ist, und Peter hat mir Aktuelles von Wangerooge erzählt. Wie der Jahreswechsel war, so ganz ohne Gäste, wie es um den Strand steht, der ja Winter für Winter ein Raub der Wellen wird. Und er gibt ganz gut Einblick in das Leben eines Insulaners jetzt im Winter. Na dann, auf nach Wangerooge.
Moin Peter, wann warst du denn zuletzt am Meer?
Moin Bärbel, gestern. Wir haben 2 Hunde, 2 Pferde, 3 Katzen. Und das hilft uns auch in Corona, dass wir da viel rauskommen und Ablenkung haben, insbesondere im Lockdown. Das ist, wenn man gar nicht mehr oder wenig Kontakte hat, dann ist das etwas, was uns hier auch im ersten Lockdown so über die Zeit gebracht hat.
Ja, das tut ganz gut, rauszugehen, ne? Mhm. Und ihr habt ja den weiten Strand jetzt.
Ja, der Strand gehört uns fast alleine. Das war auch im ersten Lockdown so, dass man da noch spazieren gehen durfte. Anders als in anderen europäischen Ländern, wenn ich an die Italiener oder die Spanier denke, die durften ja aus ihren kleinen Wohnungen gar nicht raus.
Mhm. Wie ist denn die Situation jetzt auf der Insel? Sind Gäste da? Offiziell darf es ja gar nicht, ne? Aber wie ist es denn?
Nein, also wir haben ein Beherbergungsverbot natürlich hier, auch auf Wangerooge. Und es durften Zweitwohnungsbesitzer kommen und es durften die Verwandten zu Weihnachten und Silvester anreisen. Und im Vorfeld hatte aber unser Landrat oder die Landräte aller Inseln darum gebeten, dass doch möglichst alle zu Hause bleiben, weil wir haben hier natürlich eine sehr eingeschränkte medizinische Versorgung. Wir haben nur 2 Ärzte, kein Krankenhaus, keine Krankenbetten. Und nehmen wir mal nur Wangerooge, wir haben 1400 Zweitwohnungsbesitzer, und wenn die alle gekommen wären und auch Verwandte mitgebracht hätten, dann hätte sich unsere Einwohnerzahl von 1350, die wir hier haben, mit den Angehörigen, die über Weihnachten auch noch kommen wollten, mal eben schnell verdreifacht oder vierfacht.
Und das alles für 1 bis 2 Ärzte oder die im Wechselschichtdienst?
Ja, haben. Die im Wechselschichtdienst haben, das kommt noch dazu. Also der eine, Dr. Kortenhorn, hatte über Weihnachten und jetzt über Silvester hat Frau Dr. Golds Dienst gemacht, und das wäre natürlich hier eine sehr schwierige Situation geworden, zumal auch alle Restaurants natürlich zu haben und wir nur 2 Lebensmittelmärkte haben, die dann natürlich dann auch nicht wussten, was kommt auf uns zu. Aber Gottlob sind ganz, ganz, ganz viele dem Aufruf gefolgt und sind nicht gekommen und nicht, wir haben nicht Verhältnisse wie im Harz jetzt momentan. Normalerweise kommen 5, 6, manchmal 7, 8.000 Gäste über Weihnachten und Neujahr. Und jetzt die Züge, die am Bahnhof ankamen, die Schiffe, waren immer nur mit jeweils 25 bis 50 Gästen befüllt. Das war doch sehr moderat.
Das waren dann 2 Wohnungsbesitzer, die jetzt auch ganz legal auf die Insel durften.
Genau. Ja. Und Angehörige, die natürlich auch kommen durften.
Ja, ja. Ist auch ungewohnt für euch jetzt, auf der leeren Insel zu sein zum Jahreswechsel, oder?
Ja, das war mal was ganz Neues. Also ich kenne die Insel seit Anfang der 80er Jahre und also früher haben wir hier die Bürgersteige hochgeklappt, haben wir gesagt, da war dann gar nichts los. Aber Mitte der 80er Jahre kamen dann doch plötzlich sehr viele Gäste, die hier auch Weihnachten noch nicht, aber Silvester feiern wollten.
Mhm. Und dann war dann immer Rambazamba auf der Insel zum Jahreswechsel?
Da ist dann richtig Rambazamba, weil das ist dann alles bei uns mehr oder weniger auf der oberen Promenade und in der Hauptverkehrsstraße der Cedeo-Straße. Weil am Strand stehen keine Körbe, da geht man dann vielleicht spazieren, aber wenn das Wetter nicht so toll ist, dann trifft sich alles auf der Cedeo-Straße und auf der oberen Promenade. Das ist eine offene Kneipenmeile dann.
Mit Glühweinständen. So, auf der Straße geht man von Kneipe zu Kneipe und, und feiert und dann wird auf der Promenade. Wangerooge, für die, die die Insel nicht kennen, hat ja das Glück, dass das Dorf direkt am Meer liegt, an der Promenade liegt und dass man eben einen fantastischen Blick aufs Meer hat. Und da wird dann geböllert, oder normalerweise?
Ja, also Silvester, wenn 0 Uhr, da geht alles hoch auf die obere Strandpromenade und am Strand, und da stehen dann 3, 4, 5.000 Leute und böllern in Richtung Nordsee.
Und dieses Jahr?
Also dieses Jahr war die Cedeo-Straße und der Strand gesperrt. Durfte nicht geböllert werden als öffentliche Plätze und es waren auch ganz, ganz wenig. Also insgesamt kurz vor 12 hörten wir die ersten Knaller, die ersten Raketen. Wie gesagt, wir haben 2 Pferde, die müssen wir dann immer betreuen um die Zeit. Die finden das mit den Raketen nicht so toll, aber das war nach einer halben Stunde alles erledigt. Und letztes Jahr haben wir da 1,5 Stunden auf der Weide gestanden und haben unsere Pferde beruhigt.
Mhm. Wahnsinn, ja. Was machen denn die Insulaner jetzt im Winter, wenn gar keine Gäste da sind? Es ist ja sowieso, ist der Winter eine ruhige Zeit für die Insulaner. Was macht ihr?
Ja, in der Regel ist es bei uns so, dass wir mit den Herbstferien mehr oder weniger Tourismusstopp hier haben. Es gibt so am Wochenende hin und wieder normal noch ein paar Besucher. Aber das Geschäft geht dann erst zu Ostern wieder los. Natürlich auch, was wir eben gesagt haben, diese sehr kurze Zeit, eine Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ansonsten trifft man sich normalerweise untereinander. Das ist eigentlich die Zeit, wo wir immer Zeit für uns haben. Dass wir uns gegenseitig zum Frühstück einladen, Spieleabende machen oder ähnliche Dinge. Aber das fällt natürlich jetzt durch Corona auch weg.
Und renoviert wird jetzt wahrscheinlich auch bald,
ne? Ja, die Betriebe nutzen es, jetzt klar Schiff zu machen und nochmal die Einheimischen ihre Ferienwohnungen aufzuhübschen und solche Sachen. Aber ist natürlich auch wieder alles schwierig. Also das Material vom Festland zu bekommen, ne? Der Klassiker ist der Baumarkt. Ich glaube, der hat zu.
Ach ja, das stimmt. Da könnt ihr gar nicht renovieren. Nee. Mhm. Dürfen Handwerker jetzt auf die Insel kommen?
Ja. Mhm. Also Handwerker nach wie vor, die werden jetzt ab morgen wieder kommen. Mhm. Dann wird hier nach wie vor auch sehr viel gebaut. Wir haben auch Baustellen auf der Insel, größere Baustellen, wo zurzeit auch sozialer Wohnungsbau gemacht wird vom Landkreis Friesland, solche Sachen. Das findet statt, ja.
Ist es auf Wangerooge auch so, dass nur im Winterhalbjahr gebaut werden darf und in der Hauptsaison Baustopp ist?
Ja, wir haben ab 15. Juni bis 15. September haben wir Baustopp.
Also müssen die Handwerker jetzt die Zeit ausnutzen und sehen, dass sie alles fertig kriegen über den Winter.
Ja, dabei geht es um Lärmbelästigung. Also im Gebäude darf gebaut werden, aber eben halt außerhalb des Gebäudes darf der Lärm nicht zu laut sein. Mhm.
Du betreibst ja die Seite Wangerooge aktuell. Wie lange machst du das schon? Wie kam es dazu?
Das mache ich seit August 2013. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe, als ich 2000 auf die Insel kam, hat mich ein ehemaliger Freund vom Festland angesprochen, Heiko Mensing, der war bei der NWZ, ob ich für die auch was berichten könnte. Und dann habe ich für die NWZ nebenberuflich, so wie das sein muss, als Lehrer, als Beamter, Antrag gestellt, durfte ich auch. Und seitdem berichte ich nebenberuflich, anfangs für die NWZ, mittlerweile für das Tierfische Wochenblatt.
NWZ ist Nordwestzeitung.
Nordwestzeitung, genau. Und 2017 kamen plötzlich 2 Pottwale dazu. Und das hat für mich dann auch noch die Situation gebracht, dass ich hier für die Deutsche Presseagentur und fürs Fernsehen noch ein bisschen was machen kann. Alles angemeldet. Also ich bin als freier Journalist nebenbei tätig und dann versuche ich aber eben diese Sachen auch alle über meine Seite wangeroogeaktuell.de der Bevölkerung, aber auch den Gästen, die im Festland sind, über Wangerooge mitzuteilen, was hier wichtig ist.
Das heißt, fürs Fernsehen arbeitest du auch, dann filmst du mit dem iPhone oder?
Nö, ich habe mit meiner 70er oder 90er Canon HD-fähige Bilder und schneide die und dann gehen die rüber und manchmal nimmst du NDR, manchmal sind wir in der Tagesschau, manchmal sind wir beim Heute-Journal, alles schon gewesen.
Super, klasse. Ja. Der Wangerooge-Journalist. Ich habe auch jetzt vom Sturm 26. 27. Dezember hatte, habe ich auch Online-Bilder von dir gesehen. Aber ja, genau. Auf YouTube, glaube ich, ne? Oder jedenfalls über deine Seite.
Ja, die waren nicht so spektakulär. Es gab andere Themen, dass sie dann vom Fernsehen gekauft wurden. Aber das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es hier, die Wangerooge zu informieren. Auch die Wangerooge-Fans, die am Festland sind. Was passiert auf unserer Insel?
Wie wird die Seite sonst angeklickt? Also sind es viele Urlauber, die darüber versuchen, einfach weiterhin mitzukriegen, was auf ihrer Urlaubsinsel so los ist? Oder sind das mehr die Einheimischen?
Sowohl als auch. Also morgens. Ich kann ja mal sehen, wo reingewählt wird. Das sind dann zum Teil die Insulaner, die morgens erstmal wissen wollen, was gibt's Neues in der Zeitung. Und dann auf die ganze Bundesrepublik verteilt. Ich habe im letzten Jahr 540.000 Besucher gehabt. Also das ist ohne ein finanzielles Interesse an der Seite zu haben. Also ich verdiene kein Geld damit. Möchte ich auch gar nicht.
Wangerooge-aktuell.de, ne?
Genau.
Bist du eigentlich Insulaner oder wie lange lebst du? Du hast gerade schon gesagt, dass du seit den 80er Jahren auf der Insel bist, hast du einmal kurz erwähnt. Wie kam es dazu?
Ich bin gebürtig aus Delmenhorst, habe aber auch jahrelang in Bremen gelebt. Bin Anfang der 80er Jahre als Leiter einer Jugendgruppe nach Wangerooge gekommen, mit 54 Kindern damals. Bin am Pudding um die Ecke gegangen, habe mich als erstes in den Strand und später in meine Frau verliebt.
Oh.
Ja, das ist, ich muss auch ein bisschen was dazu erzählen, das weißt du vielleicht nicht, du hast nur mitgekriegt, dass ich hier eine Nachrichtenseite im Internet mache. Ich habe früher selber Volleyball gespielt und habe diesen Strand gesehen und habe erträumt, dass ich dort mal ein Volleyballturnier machen möchte. Ich habe früher schon Turniere und Festern organisiert für meine Heimatvereine und habe gedacht, oh, hier möchte ich mal ein großes Volleyballturnier machen. Und 10 Jahre später, 1992, habe ich mir diesen Traum auch erfüllt und habe hier eins der ersten großen Beachvolleyballturniere in Deutschland organisiert. Das ging von 92 bis 2005 hier auf der Insel und auch spätere Olympiasieger haben hier schon gespielt.
Wow.
Ja. Und witzigerweise ging dann unser Gemeindekurdirektor der Insel Wangerooge, hat die Insel verlassen und wir hatten 1996, da wurde damals Beachvolleyball erstmals olympisch, ging er nach St. Peter-Ording. Und ich wusste gar nicht, wo St. Peter-Ording liegt. Rainer Balzmeier ging nach St. Peter. Ich sage, Herr Balzmeier, wo liegt denn? Nein, St. Peter, gibt es da einen Strand? Und er sagt, der St. Peter-Ording, der Strand ist doppelt so groß wie Wangerooge. Ich sage, Balzmeier, vorsichtig, Wangerooge ist 7,5 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Und er sagte, der Strand von St. Peter ist doppelt so groß und doppelt so lang. Ich wollte es nicht glauben, aber das ist so. Und 97 habe ich dort dann ein weiteres Turnier gemacht. In St. Peter das erste. Und von 1997 bis 2019 habe ich dort große Beachvolleyballturniere gemacht. 23 Jahre in St. Peter, 14 Jahre auf Wangerooge.
Wahnsinn.
Also so richtig mit großen Tribünen, 1500 Zuschauertribünen, Fernsehen und alles, was dazu gehört.
Wie organisierst du?
Habe ich eine Zeit lang gemacht, ja. Also als lokaler Ausrichter nennt sich das. Mhm. Ich bin dann Bestandteil der deutschen Beachvolleyball-Serie mit der deutschen Meisterschaft im Timmendorfer Strand. Da ist das Stadion dann nochmal dreimal so groß. Also ich überlege noch auf Wangerooge mal wieder was zu machen.
Das, ja, direkt vor der Haustür bei dir.
Ja, aber das war natürlich aufgrund der Logistik schwierig. Deshalb haben wir auch 2005 hier aufhören müssen, weil Wangerooge ist eine autofreie Insel und allein 10, 40 Tonner haben wir zuletzt in St. Peter-Ording entladen, um dort die Tribüne und alles weitere aufzubauen. Das geht hier gar nicht mehr. Das ist, aber so eine kleine Geschichte würde ich gerne nochmal für Wangerooge machen, ja.
Super, klasse. Völlige Überraschung. Das wusste ich nicht, dass du das organisiert hast, aber das macht dich ja, also das ist total eindrucksvoll, dass du das alles.
20 Jahre, das ist doch eine lange Zeit gewesen, ja.
Ja, und dass du St. Peter nicht kanntest, das ist ja echt.
Nee.
Dann kamst du nach Wangerooge und warst so fasziniert von dem Strand und hast dann alles dran gesetzt, dass du auf die Insel kommst?
Mein Ziel war es, irgendwann mal als Lehrer auf Wangerooge zu enden. Das hat aber ein bisschen gedauert bis 2000. Mir wurde eine Stelle angeboten als Lehrer hier auf Wangerooge. Und das war für mich das, was ich ja nach dem Studium immer vorhatte, mal Lehrer auf der Insel zu werden. Und die habe ich im August, 10. August 2000 dann hier auch angetreten.
Glückspilz.
Ja.
Hast es geschafft, auf die Insel zu kommen. Welche Fächer unterrichtest du?
Also unterrichten müssen wir hier auf der Insel mehr oder weniger alles, weil wir kriegen immer weniger Schüler und immer weniger Lehrer. Studiert habe ich Sport, Wirtschaft, Technik und zurzeit unterrichte ich Geschichte, Politik, Erdkunde, Hauswirtschaft. Ja, das, was anfällt. Physik werde ich demnächst noch machen.
Wie groß ist eure Schule?
Als ich hier anfing, hatten wir fast 100 Schüler, nur an der Inselschule. 5. bis 10. Klasse, Förderhaupt, Realschule, Gymnasium bis zur 10. Zurzeit, das darf man gar nicht laut sagen, haben wir nur noch 29 Schüler und 30 Schüler an der Grundschule. Ich bin auch abgeordnet an die Grundschule, unterrichte, also momentan habe ich jeden Schüler im Sport, sowohl in der Grundschule als auch in der Inselschule.
Und haben die jahrgangsweise Klassen oder wie ist das denn, wenn ihr 60 Schüler habt für 10 Jahrgänge?
Ja, also in der Grundschule sind die 1, 2 und 3, 4 zusammengelegt. In der Inselschule haben wir von der Klasse 5 bis 8 jahrgangsübergreifenden Unterricht. Mhm. Und dann wird ab Klasse 9 und 10 wird dann auch schulformmäßig getrennt.
Das heißt, du hast Schüler der Klasse 5 bis 8 in einer Gruppe und unterrichtest?
Nein, ich habe Klasse 5 wäre alleine. Da sind dann aber eben Förderhaupt- und Real- und Gymnasiasten in einer Klasse. So. Das geht bis zur 8. Klasse, ne, 5, 6. Wir haben zurzeit die 7 und 8 zusammen, weil die 8 ist doch sehr klein. Wir hatten einmal einen Jahrgang, da wurde nur eine Schülerin eingeschult.
Hast du denn, wenn die Klassen so klein sind, mehr Zeit, dich um die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler zu kümmern? Oder ist es einfach so anstrengend, sich auf die verschiedenen Schulformen einzustellen und die verschiedenen Fächer sich darauf einzustellen, dass das gar nicht geht?
Also sowohl als auch. Wir müssen natürlich ziemlich differenzieren zwischen den einzelnen Lerngruppen, aber haben natürlich auch für die Schüler dadurch auch mehr Zeit. Für die Schüler, ich meine, wir sind alle mal Schüler gewesen, ist das natürlich nicht so schön. Die kommen immer dran und das auch mehrmals in einer Stunde. Und vergessene Hausaufgaben stellen wir auch immer fest. Das geht nie durch.
Kann man nie nochmal eben schnell was von jemandem abschreiben oder so?
Das passiert sicherlich auch, aber es ist trotzdem so, dass für die Schüler ist eigentlich eine optimale Situation.
Aus Lehrer- und aus Elternsicht?
Aus Lehrer- und Elternsicht, genau.
Ja. Und vor allem die Schüler können ja auch nicht wirklich vor dir weg, weil auf der Insel, die ist so klein, du bist mit den Eltern wahrscheinlich bekannt oder befreundet und siehst die Schüler nachmittags oder andauernd. Das ist auch nicht das, was man als Schüler wirklich will, oder?
Wir haben auch eine sehr hohe soziale Kontrolle hier. Also ja. Mit den meisten Eltern ist man per Du. Und für die Schüler, wie gesagt, ist das eine andere Situation als im Festland. Ja. Die sind hier doch sehr unter Kontrolle. Was sie mitunter gar nicht so gerne haben wollen. Ne?
Nee. Was ist denn sonst noch anders auf der Insel? Ja, die Lehrpläne sind ja die gleichen, die gelten. Ja. Aber ihr habt andere Rahmenbedingungen. Ihr habt zum Beispiel andere Ferienzeiten. Ne?
Genau, wir haben andere Ferienzeiten. Wir haben nur sehr kurze Osterferien, nur ein paar Tage. Dafür haben wir ähnlich wie Hamburg Frühjahrsferien. Mhm. Und wir haben nur 4 Wochen im Sommer. Dafür dann 4 Wochen im Herbst. Und das ist eben halt der Grund, die Eltern sind ja im Tourismus eingebunden und so gibt es zumindest eine geringe Möglichkeit, dass sie auch mal in Urlaub fahren können.
Und wie ist jetzt die Situation unter Corona-Bedingungen? Jetzt heute ist Sonntag, der 3. Januar. Fangt ihr jetzt bald schon wieder an? Also das auf dem Festland ist ja noch eine Woche ist noch zu. Ne? Wie ist es bei euch jetzt? Als wir diesen Termin abgemacht haben, hast du gesagt, ab morgen hast du wieder Schule?
Ja, wir brauchen aufgrund unserer Tatsache, wir haben zurzeit gar keinen Corona-Fall auf der Insel. Wir gehören aber zum Landkreis Friesland und mussten eine Zeit lang im Szenario B fahren, wobei wir kein Szenario B haben, weil wir so kleine Klassen haben, dass wir da keinen Unterschied haben. Das heißt, das Einzige war bei uns, wir mussten halt mit Mundschutz unterrichten. Wir fangen genau wie Niedersachsen am 11. wieder an, also übernächste Woche Montag, haben aber in der nächsten Woche schon Betreuungstermine, das heißt, wenn Eltern berufstätig sind, können sie die Kinder in die Schule schicken und wir als Kollegen haben dann Betreuungszeiten.
Szenario B bedeutet ja, dass nur gruppenweise unterrichtet wird, also dass nicht die volle Klassenstärke auf der Insel ist. Das heißt, das ist bei euch gar nicht erforderlich, sondern es können dann alle Kinder unterrichtet werden.
Genau, wir haben so kleine Klassen, dass das da nicht getrennt werden muss.
Ja. Die haben Wangeroger Schüler, das ist ja und da. Naja, aber für die Bildung ist es besser.
Ja, die lernen sehr viel.
Ja, ich glaube es wohl. Okay, Abi kann man auf Wangeroger nicht machen. Das heißt, wie sieht es aus?
Früher konnte man Abitur auf Wangeroge machen und dann wurde Anfang der 70er Jahre ja die reformierte Oberstufe eingeführt. Damit war es vorbei. Mittlerweile ist es so, dass alle Inselkinder auch von den anderen Inseln zum niedersächsischen Internatsgymnasium nach Esens geschickt werden ab der 10. Klasse und dann 11., 12., 13. Klasse dort das Abitur beim NIGE machen.
Mhm. Freuen sich die Schülerinnen und Schüler darauf, wenn sie dann ins Internat gehen, weil sie dann endlich mal bisschen mehr für sich sein können nach dieser sozialen Kontrolle auf der Insel oder ist es schwer für die weg von zu Hause?
Also alle Kinder freuen sich, wenn sie erstmal von der Insel kommen, egal wann. Die freuen sich immer, wenn es runtergeht. Eine Zeit lang bleiben auch viele am Festland, aber wir haben es jetzt gerade auch erlebt. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier. Die ersten meiner Schüler kommen auch wieder zurück auf die Insel und werden hier wieder heimisch und ziehen hier ihre Kinder groß. Und das passiert dann auch.
Aber dieses, dann gehst du halt ins Internat, ist nichts Schlimmes, ist keine Bestrafung, sondern die freuen sich, die Insulaner-Kinder, wenn sie dann aufs Festland.
Das ist eine Riesenfreude, wenn sie dahin dürfen, ja. Was anderes erleben. Festland muss irgendwie ganz toll sein.
Was ist der Reiz am Festland für Insulaner-Kinder? Was erzählen die dir?
Ja, da ist ja alles anders, ne? Also das merken sie nach ein paar Jahren, dass das nicht so ist und dass man viel mehr machen kann. Dass es Sportvereine gibt und McDonald's und ja. Aber nach ein paar Jahren merken sie, dass das soziale Leben auf der Insel ihnen doch fehlt. Dass man am Festland, ich habe nur selbst am Festland Jahre gelebt, auch in einer Großstadt, das ist sehr anonym und da kommen gerade dann Inselkinder nicht so richtig mit klar. Deshalb zieht es auch viele wieder auf die Insel zurück.
Wie war das denn für dich, als du als Festländer auf die Insel gekommen bist? War das leicht, integriert zu werden bei den Insulanern?
Also Anfang der 80er Jahre war das noch ein bisschen schwierig. Da haben die Insulaner auch noch sehr zugemacht. Da war ich ja von Festland. Mittlerweile ist hier Wangerooge sehr vermischt und wir haben sehr viel Zugezogene. Und seitdem ist es doch sehr locker, ja.
Was macht für dich den Reiz von Wangerooge aus?
Also ich kenne alle Inseln. Wangerooge ist die Insel der kurzen Wege. Hast du eben schon gesagt, wir haben eine ortsnahe Promenade, einen ortsnahen Strand. Das ist ein Fund für gerade ältere Menschen, die nicht mehr so weite Wege gehen können. Also die weiteste Entfernung, Luftlinie sind vielleicht 500 Meter von einem Beherbergungsbetrieb zum Strand und das ist auf anderen Inseln doch deutlich weiter.
Super. Was ich an Wangerooge so liebe, auf keiner anderen Insel hat man so einen Blick auf die großen Schiffe, die zum Jadeweserport fahren und so nach Bremerhaven fahren.
Ja, wir sind die einzige Insel, die diese Schifffahrtswege auch einsehen können. Also bei uns liegen ja die Fahrwasser Jade, Weser. Die Elbe ist ein bisschen weiter draußen, die sehen wir nicht unbedingt. Aber alle anderen Schiffe, die nach Bremerhaven oder nach Wilhelmshaven wollen, die müssen alle bei uns vorbei. Und ein kleines Novum, als jetzt im März, April der Lockdown war, hatten wir hier 6 Cruise-Liner. Nee, also 6 von einer Linie, von der TUI-Line. Aber insgesamt waren es über 10 Cruise-Liner hier bei uns direkt vor der Küste liegen. Konnte man alle mit einem bloßen Auge sehen.
Die da auf Rede lagen. Und
die auf Rede lagen, genau.
Ja, Wahnsinn. Ja, das finde ich immer. Da ist man einfach den Schiffen so nah. Das ist ein bisschen Fernweh immer. Und was ja auch immer in der Presse ist, ist euer Strand, der immer wieder im Winter
verschwindet, ja.
Was ist denn jetzt? Wie ist denn die aktuelle Lage? Es hat ganz schön gestürmt über Weihnachten. Es gab eine Unwetterwarnung am zweiten Weihnachtstag. Wie viel ist noch vom Strand dran?
Der Strand ist noch so, wie er im Sommer war. Der hat also kaum die Stürme, die wir hatten, die sind alle aus Südwest gekommen. Mhm. Und wenn sich das so hält, dann wird der Strand auch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Also wir hoffen natürlich jedes Jahr, aber wir müssen warten bis März. Wir fangen in der Regel Mitte Februar an, wieder Sand aufzufahren. Und habe ich selber früher auch mitgemacht, macht Spaß.
Es ist für euch die einzige Möglichkeit, Auto zu fahren, ne?
Genau.
Vielleicht erzählst du das mal denen, die das nicht wissen, wie das ist. Jedes Jahr wird auf Wangerooge der Strand ein Raub der Wellen, ne? Und was passiert dann? Was macht ihr dann? Oder wie groß ist das Ausmaß?
Ja, das können bis zu 90.000, 100.000 Kubikmeter sein. Das heißt, das können bis zu 6.000 Lkw-Ladungen Sand sein. Und zwar die großen Dumper, diese gelben Baustellenfahrzeuge, die man so vielleicht vom Festland aus den großen Sandkuhlen kennt. Und die müssen dann Mulde für Mulde wieder an den Hauptbadestrand gefahren werden. Wir hoffen eben auch jedes Jahr, dass die Stürme nicht so viel wegnehmen. Bislang, wie gesagt, sieht es sehr gut aus. Das fing vorletztes Jahr schon im November an und im Februar war er dann ganz weg. Mhm. Aber jetzt, toi, toi, toi. Vielleicht haben wir mal wieder einen Winter, der milder ist. Also das sind die Weststürme und die Nordweststürme, die uns in den Strand weghauen.
Und dann, wenn der Strand weg ist, dann gibt es ein paar Insulaner, die mit den Dampern, dann, wenn Niedrigwasser ist, vom Hauptbadestrand aus am Strand entlang brettern Richtung Osten. Da kriegen sie eine Ladung Sand reingeschaufelt und dann wird er wieder am Hauptbadestrand abgekippt. So fahrt ihr dann hin und her, also eine Schicht lang, ne?
Das sind also in der Regel Strandwärter. Wir haben aber auch Gastronomen, die ja im Winter nichts zu tun haben, die sagen, da kann ich da ein bisschen was verdienen und setzen sich dann auf den Bock und in Tag- und Nachtschicht. Immer bei Niedrigwasser an der Wasserkante lang mit, je nachdem wie viel Sand fehlt, 6, 8 Dampern plus 2 Radladern. Zum Schluss kommt noch eine große Raupe, die muss den Sand am Strand wieder verteilen. Ja, das sind dann, wie gesagt, je nachdem, wie viel fehlt, zwischen 6 und 8 Wochen, manchmal auch länger.
Und da seid ihr immer im Rhythmus von Ebbe und Flut unterwegs. Also dann, wenn kein Wasser da ist, dann karrt ihr den Sand von A nach B. Und das macht Spaß, mit den Dingern über den Strand zu brettern, oder?
Das macht richtig Spaß. Aber ist auch nicht ungefährlich. Ne? Man muss wirklich aufpassen. Auch Tourismus geht ja weiter. Es rennen auch Leute am Strand rum. Man soll es nicht glauben, auch nachts. Das ist nicht ungefährlich.
Ja, der Strand ist euer Gold. Ne? Ihr braucht den Strand, weil wenn kein Strand da ist, sind auch keine Gäste da.
Ne. Das ist unser Problem. Aber sieht gut aus.
Ja, sieht gut aus. Hoffen wir, dass nicht so starke Stürme kommen.
Genau.
Super. Wann gehst du wieder an den Strand heute? Oder was? Wie sieht dein Tag jetzt noch aus?
Ja, meine Tochter wollte gleich noch reiten, meine Frau auch. Also ich nicht, ich bin nur der Stallbursche. Mal gucken, ob die an den Strand gehen oder. Also einmal am Tag muss man mal eben gucken, ob das Wasser noch da ist. Ne?
Ja, genau. Das würde ich auch gerne machen. Heute ist auch noch traumhaftes Wetter.
Wir wohnen auf der anderen Seite von der Insel im Dorf Süden. Okay. Bei mir scheint jetzt gerade hier die Sonne ins Wohnzimmer und da kann ich aber auch, da brauche ich nicht so weit. Da bin ich in einer Minute im Nationalpark, stehe auf dem Deich und sehe das Festland und das Wattenmeer.
Wahnsinn, ne? Ja. Gewöhnt man sich da eigentlich dran oder weißt du das immer noch zu schätzen?
Also als ich hierher kam, war ja mein Ziel immer hier genau dieses Empfinden zu haben, wenn du hier bist, hast du das immer, nee, das ist dann irgendwann weg. Und das muss man sich dann wirklich immer wieder vor Augen führen, zu sagen, boah, du hast es wirklich schön hier. Wir haben hier Einschränkungen, wir haben keine Fachärzte, wir haben immer das Problem, für alles Mögliche ans Fest zu müssen und es gibt auch nicht jeden Käse, den du haben willst, sag ich mal, gerade im Winter nicht. Die Verbindungen sind momentan richtig beschissen, weil die Bahn, die berücksichtigt mehr Touristen als uns Insulaner. Aber wir sind da in der Hinsicht doch schon Glückspilze, hier leben zu dürfen. Ja.
Wie oft fährst du denn ans Festland? Fährst du ans Festland, um einzukaufen oder bestellt ihr inzwischen? Das hat sich ja jetzt durchs Internet auch ganz schön gewandelt, das Einkaufsverhalten.
Ja, die Post hat hier gut was zu tun, auch durch Corona, auch sonst, weil wie gesagt, wir haben ein paar Textilgeschäfte, das war es dann aber auch. Viele Sachen, die wir brauchen, holen wir vom Festland. Ich habe eine Verwandtschaft vom Festland, die ich besuche. Und dabei ist es dann so, auf dem Rückweg bringt man dann die Sachen mit. Das ist immer eine lange Liste, die Festlandsliste, was man so braucht. Ne?
Wie kommt ihr denn ans Festland, ihr Insulaner? Fahrt ihr mit der Fähre oder fliegt ihr, was ja viel schneller ist, oder? Die Fähre fährt nicht so regelmäßig, weil sie
tideabhängig ist. Ne? Ist tideabhängig, richtig. Dann ist es auch so, dass das eine Verbindung 1,5 Stunden, manchmal 2 Stunden dauert, eine Richtung, und also inklusive Zugfahrt. Wenn man es eilig hat, Arztbesuche, die gehen dann halt wirklich nur mit dem Flieger mitunter. Und das geht natürlich auch richtig ins Geld. Also das ist auch nicht so, dass die Krankenkasse bezahlt, das muss man selber bezahlen. Man versucht immer möglichst eine Richtung, das Schiff auch dabei zu haben, insbesondere die Frachtkosten im Flieger, die sind sehr teuer. Also das kombiniert man immer mit dem Schiff, dass man zurück dann wenigstens mit dem Schiff fahren kann.
Mhm. Kriegt ihr gerade jetzt verbilligte Preise beim Flieger und beim Schiff?
Beim Flieger fällt bei uns nur die Flugsteuer weg und beim Schiff haben wir einen Insulanerpreis, ja. Mhm.
Aber trotzdem geht es ins Geld natürlich.
Ja, der Flieger kostet uns, wie gesagt, bis auf die Flugsteuer, das sind ein paar Euro nur. Das geht, 78 Euro kostet ein Flug hin und her.
Ein teurer Arztbesuch.
Das ist ein teurer Arztbesuch, ja. Vor allem, wenn man mal, so meine Tochter hat jetzt eine Zahnspange gekriegt.
Ach, die müssen andauernd kontrolliert werden.
Die müssen einmal im Monat rüber, ja. Dafür fahren wir weniger Auto.
Ja, stimmt. Einblicke in das Insulanerleben, Wahnsinn. Aber trotzdem schön, dass du auf diesem Sandhaufen leben darfst.
Mit
Natur, Erbe, Wattenmeer.
Ich sage immer, der schönste Sandhaufen in der Nordsee.
Super, du Glückspilz. Dir scheint die Sonne ins Gesicht gerade.
Ja.
Genieß es. Danke, dass du uns mit ans Meer genommen hast.
Ja, aber ich danke dir für das Interview.
Das ich übrigens per Zoom geführt habe. Deswegen konnte ich auch sehen, dass auf Wangerooge die Sonne schien. Tja, im Moment kommen wir alle nicht hin, weil keine touristischen Reisen vorgesehen sind. Wenn es aber wieder geht, dann ist Start auf jeden Fall, ganz egal, ob die Anreise mit Flieger oder mit der Fähre erfolgt, Start ist in Harlesiel. Und dann sieht man schon von Weitem den markanten Westturm auf Wangerooge. Das ist ein massiver Klinkerturm. Darin ist übrigens die Jugendherberge untergebracht. Wenn man dann auf Wangerooge ist, kann man dort traumhafte Sonnenuntergänge erleben. Und es ist auf jeden Fall ein tolles Fotomotiv. Und dann wird man am Hafen, man muss ein bisschen gucken, aber man wird begrüßt mit dem Schild: Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr das am Hafen findet. Dann geht's auf jeden Fall weiter mit der Inselbahn ins Dorf, ins Inselinnere. Und dort wird man vom nächsten markanten Turm begrüßt. Gar nicht weit vom Bahnhof entfernt steht der alte Leuchtturm. Rot-weiß geringelt, so wie sich das für einen Leuchtturm gehört. Und da geht's 146 Stufen hinauf und oben kann man heiraten. Und das schon seit 1996. Nun, unter Corona-Bedingungen ist das zurzeit alles ein bisschen anders, aber normalerweise ging das. Aber auch wenn man gar nicht heiraten möchte, lohnt sich dieser Leuchtturm auf jeden Fall, denn von oben hat man eine gigantische Aussicht. An guten Tagen kann man sogar Helgoland sehen. Ja, und von da aus geht ihr einfach weiter und entdeckt die Insel. Links und rechts gibt es jede Menge zu erkunden und wenn ihr nur geradeaus läuft, kommt ihr erst zum Pudding, das ist auch ein Wangerooger Wahrzeichen. Und dahinter dann die Promenade, der endlose Strand und dann die Nordsee. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte eine gute Bewertung, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts runterladet. Bei den meisten anderen Podcast-Plattformen kann man gar keine Bewertung hinterlassen, aber ihr helft mir schon damit, wenn ihr den Podcast abonniert. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr ihn einfach hört und wenn ich euch Woche für Woche ein bisschen mit an die Nordsee nehmen kann und wenn ihr so einfach eine kleine Auszeit in diesen stressigen Zeiten habt. Macht euch nicht verrückt, entspannt euch, träumt euch an den Strand. Nächste Woche sind wir wieder da.